Ja, zum letzten Vortrag im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt möchte ich mit euch sprechen, vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit zu fragen, über wie fange ich das jetzt an, wenn ich da jetzt gehört habe und das Leben wirklich beginnen möchte oder fortsetzen möchte. Zu Beginn vielleicht noch einige Buchhinweise, damit ich das nicht übersehe. Das haben wir wahrscheinlich die meisten von euch eh schon gekauft, das Gebetbuch. Gebeten im Geist des göttlichen Willens von Manfred Anders. Da sind alle Grundgebete drin, also das ist für uns ein ausreichender Start mit diesem Buch. Das ist wirklich ein ganz wertvolles. Also ich bin auch mit Manfred Anders sehr in Verbindung. Wir schreiben uns nicht allzu viel. Früher haben wir viel mehr geschrieben, weil er ist auch voll im Einsatz und ich jetzt auch mehr. Aber wir haben einen sehr guten Kontakt. Er ist ein ganz, ganz guter Mann und hat ganz tief, glaube ich, schon den göttlichen Willen erfasst. Ihr habt sicher schon viel gelesen und gehört. Dann meine ersten Schritte, das ist ganz für den Beginn. Das kann man in einem Zug fast durchlesen. Es ist, glaube ich, auch relativ einfach geschrieben und auch gut zum Weitergeben. Und dieses Buch, da sind auch zusammengenommen eigentlich alle wichtigen Gebetbücher von der Luisa selber. Die 31 Tage im Monat Mai, es heißt die Jungfrau Maria im Reich des göttlichen Willens. Das sind die Mai-Betrachtungen. Die Mutter Gottes führt uns bei Luisa in das Reich des göttlichen Willens. Also sie ist es, die uns da hineinführt. Grignon zeigt uns den Weg, wie wir in Maria umgewandelt werden und dann in Jesus und weiter noch, wer will und wer kann, in den Vater. Und Luisa Picaretta hat von Maria dieses Buch bekommen, wo es explizit, ausdrücklich, gezielt um den göttlichen Willen geht. Dass wir wirklich diese Gabe in der ganzen Fülle leben können. Dann sind noch die Weihnachtsnovene darin enthalten. Da kommt jetzt auch bald ein Buch heraus beim Herrn Zischkin von Pater Klaus Holzer. Das ist ein kleines Heftal, nur die Weihnachtsnovene. Das ist dann sicher handlich und gut zum Einstecken. Aber da ist alles drin halt. Da ist auch die Weihnachtsnovene drin und die Rundgänge. Aus den 30er Jahren, der letzte Beichtvater von Luisa hat das herausgegeben, in 24 Einheiten aufgeteilt. Für den Anfang auch gut, weil man sich da ziemlich unbeholfen fühlt. Also mir ist es so gegangen und meine Erfahrung ist es, dass es die meisten da das größte Problem haben, die größte Schwierigkeit, die Rundgänge anzufangen. Und wenn man schriftliche Grundlagen hat, bei Manfred Anders ist da auch eine sehr gute Vorlage drinnen. Da kann man mit dem beginnen, man kann dabei bleiben oder man kann selber dann, bei mir ist es so, dass ich nach dem Essen, ich bin Haushälterin bei Pfarrer Dotzler, er legt sich nieder, er ist schon ein älterer Herr, er braucht das und ich gehe hinaus. Ich gehe mit meinen zwei Beinen den Rundgang in Wald und Wiese und halte mit in meinem Geist den Rundgang im göttlichen Willen. Und da nehme ich mir kein Buch mit, ich mache das so auswendig oder frei. Für den Anfang aber habe ich auch etwas Schriftliches gebraucht. Also ich glaube, dass für jeden von uns das besser ist. Einmal mit, da fühlt man sich sicherer und dann hat man das Gefühl, das, was ich da tue, das ist auch was. Wenn ich da so ganz als blutiger Anfänger irgendwas daher sage, habe ich das Gefühl, das ist ja, was ist denn das? So geht es uns wahrscheinlich. Und wenn mir da eine Vorlage gegeben ist, dann halte ich mich an die und das gibt eine gewisse Sicherheit. Und dann habe ich noch dieses Buch, Band 9, Ich klopfe an, das habe ich geschrieben, wo es um die persönliche Beziehung zu Jesus geht. Das möchte ich euch auch empfehlen, weil wir da die wichtigsten oder doch entscheidende Eintragungen von Luisa konzentriert vorfinden, wie wir uns jetzt in Jesus verlieren können, wie wir uns in Jesus umgestalten können, im göttlichen Willen. Und der zweite Teil ist dann auch nämlich konkret, was wir beitragen können, damit das Menschliche in uns weniger wird. Zum Beispiel, ich habe Gedanken, die nicht für Gott sind. Ganz einfach ein Beispiel nur, ich denke an irgendwelche Dinge, die mit Gott nichts zu tun haben, die Gott nicht gefallen. Sobald ich drauf komme, können auch Zerstreuungen sein, sobald ich drauf komme, dass ich meinen inneren Blick wieder auf Jesus richte und an ihn denke, diese Gedanken ersetzen durch göttliche Gedanken. Da stirbt das Menschliche und das Göttliche ersteht auf. Das ist so ein Beispiel. Da gibt es mehr solche Einträge in dieser Richtung, wo wir auch mitwirken, entscheidend mitwirken können, damit das göttliche Leben in uns wächst.
Wie heißt das?
Das ist Ich klopfe an, Band 9. Jesus klopft an die Pforte, das Bild. Und es ist auch wirklich so, er klopft an unser Herz. Das macht er ständig. Er klopft an unser Herz und sagt von außen so gleichsam, ich liebe dich, lass mich rein, ich liebe dich, ich liebe dich. Und er wartet geduldig, bis wir aufmachen. Der göttliche Wille mit ihm. Also es sind sozusagen zwei oder drei, die Mutter Gottes, sie klopfen an unser Herz und bitten um Einlass. Es ist wirklich so geistig verstanden. Und ja, unser Tag im göttlichen Willen, ich habe es vorhin erwähnt, es handelt sich um die Intention. Luisa selber hat gesagt, was ändert sich jetzt, wenn wir im göttlichen Willen leben, dann ändert sich nicht unser Tun. Wir haben unsere täglichen Pflichten, unsere Aufgaben, unseren Arbeitsalltag, unsere Körperpflege, das sind einfach Dinge, die notwendig sind. Und Gott hat das auch so eingerichtet, weil wir müssen so viele Dinge tun den ganzen Tag. Und das sind lauter kleine Akte, wo er jetzt hereinkommen kann, heruntersteigen, herabsteigen. In jedem kleinen Akt kann er jetzt sein Fiat aussprechen. Und und er hat das so gemacht, wir müssen so viel, weiß ich, mit dem Kochen, mit dem Essen, mit dem Geschirr abwaschen, mit der Wäsche, mit der Körperpflege. Das sind alles so, man könnte sagen, vielleicht das ist lästig, schön wäre es, wenn ich das gar nicht machen müsste. Aber das sind lauter so kleine Akte, die jetzt Gott als Landeplatz verwenden kann. Wenn er diesen Landeplatz nicht hätte, dann könnte er seinen ewigen Akt da nicht hineinsteigen lassen. Er könnte ihn nicht so oft vervielfältigen. Wenn wir nicht so viele kleine Sachen zu tun hätten, ihr habt es da im Haus ja überhaupt, so viele Gäste und dahin laufen, daher laufen, da in Gespräch und da was putzen und dann kochen und dann da sein für die Leute bis um Mitternacht und dann in der Früh schon wieder auf. Das sind so viele Akte jeden Tag, im göttlichen Willen, wenn die gemacht werden, dann sind das so viele göttliche Leben, ebenso viele. Und der liebe Gott hat die größte Freude, wenn er sein eigenes Leben so viel wie möglich, so oft als möglich vervielfältigen kann. Weil das ist was er in sich selber nicht kann. Er ist ein Akt und alles ist in ihm. Alle Akte sind in ihm. Er kann sich nicht vervielfältigen, er ist einer. Und jetzt hat er diese geniale Erfindung der Schöpfung gemacht und des Menschen, der so viele kleine Akte tun muss, um seinen, sich selbst gleichsam, seinen ewigen Akt vermehren zu können. Das ist auch so ein toller Gedanke. Da gibt es auch so Einträge, wo das erklärt wird, ja, wenn die Geschöpfe das gut haben, die Luisa drückt sich so aus, sich zu vermehren, die Vögel, sie legen Eier und nisten und kriegen kleine, die Menschen, sie vermehren sich, die Pflanzen vermehren sich, sie haben unzählige Samen. Und nur Gott soll das nicht können, Gott soll sich nicht vermehren können, sozusagen vervielfältigen. Er vermehrt sich, er vervielfältigt sich in den kleinen Akten von uns. Er bekommt gleichsam Kinder. Und das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, er nennt das auch wirklich Kinder. Der liebe Gott bekommt unzählige Kinder. Mit jedem Akt, den wir im göttlichen Willen tun, wird ein Kind geboren. Gott wird ein Kind geboren. Ein göttliches Leben. Ein weiteres und noch eins und noch eins. Er hat Kinder. Diese Akte, das sind göttliche Leben. Die werden von den Engeln in den Himmel hinaufgetragen. Und dort oben umgeben sie den Thron Gottes. Das sind wirkliche göttliche Leben. Die haben einen Atem, einen Schritt, einen Herzschlag. Einen Verstand, sie sprechen, die einen beten an, die anderen lieben, die anderen danken und das ewig, das sind wirkliche Leben. Ich sage es euch nur so, wir können es ja, keiner von uns hat das gesehen noch, aber das sind die Geheimnisse Gottes. Also in uns werden praktisch wirklich reale Leben geboren. Im Himmel, diese Akte, die sind im Himmel, wir sind noch auf der Erde. Und die sind da oben und warten darauf, bis wir dann kommen. Und es kommt jeden Tag wieder eine ungeheure Menge weiterer Akte dazu. Wenn wir treu sind im göttlichen Willen, dann schicken wir ständig neue Akte hinauf in den Himmel. Die Engel tragen sie hinauf. Und ja, wenn wir jetzt 10, 20, 30, 40 Jahre im göttlichen Willen leben, wenn wir 90 werden, wenn wir 100 werden und eines Tages dann verlassen wir die Erde und dann stehen die Akte, bei der Luisa war es so und bei uns wird es auch so sein, sie stehen gleichsam spalier. Sie erwarten uns. Und das ist ein Fest, ja, Das werden wir erst selber sehen, was das sein wird. Aber der ganze Himmel feiert und freut sich. Also unser Leben im göttlichen Willen, wenn wir den Eintritt machen, das habe ich eh schon erzählt, die Taufe, die heiligmachende Gnade, die aufrichtige Absicht, und es genügt dieser eine Willensakt, um einzutreten, komm göttlicher Wille, um in mir zu regieren, oder ich schenke dir meinen Willen, gib du mir deinen, da gibt es auch Gebete dazu. Aber am besten mit eigenen Worten, Gott weiß ja, was ich will, er versteht mich ja. Und der Eintritt, das ist der erste Akt. Und dann kommt der zweite, die Herzschläge, Schritte, Atemzüge, Gedanken, Worte. Alles läuft dann im göttlichen Willen. Zuerst mit der Leihgabe halt zeitweise. Zeitweise drinnen, zeitweise draußen. Das soll uns nicht so beschäftigen, sondern der Fokus soll darauf liegen, dass ich immer im göttlichen Willen leben will, dass ich immer wieder darum bitte und ihn ersehne. Ob ich jetzt drin bin oder nicht, das muss wachsen. Es muss auf jeden Fall wachsen. Weil, das muss ich vielleicht jetzt auch kurz erklären. Das göttliche Leben ist ein Leben. Und jedes Leben braucht den Atem. Jedes Leben braucht den Blutkreislauf, den Herzschlag. Und es braucht kontinuierliche Akte. Sonst hört es auf. Beim göttlichen Leben ist es genauso. Jetzt muss eine gewisse Zeit die Seele mit der Leihgabe leben, weil dieses Leben muss erst gebildet werden. Ein Akt im göttlichen Willen oder zwei oder drei sind noch kein Leben. Wenn ich die Gabe in Besitz nehme, heißt das aber genau das. Ich nehme die Gabe des Lebens im göttlichen Willen in Besitz. Er ist Leben, das heißt kontinuierlich, konstant. Gott lebt in mir, der göttliche Wille, das Fiat. Und bis dorthin wird dieses Leben herangebildet, geformt, wächst es. Und wenn es in der Vorbereitungsphase mit der Leihgabe Unterbrechungen gibt, ist das kein Problem. Zeitweise drin, zeitweise draußen. Zeitweise gibt es Unterbrechungen, dann geht es wieder weiter. Wie bei einer Baustelle. Das ist ein Stockhaus, das wird nicht an einem Tag gebaut. Die Arbeiter, die machen Pause, die gehen am Abend nach Hause und fangen in der Früh wieder an. Es wächst. Ein Stockwerk nach dem anderen und eines Tages ist es fertig. Das ist jetzt ein irdisches Bild, so ähnlich arbeiten wir mit der Leihgabe. Also Gott gestaltet und formt sein göttliches Leben in uns, nach und nach, mit jedem Akt, eine weitere, teilweise partielle Auferstehung unseres Wesens in Gott. Und dann kommt der Tag, und das kann ich euch eigentlich auch so sagen, das ist fast unausweichlich, wenn wir treu sind. Wenn wir treu sind und unsere Akte im göttlichen Willen tun, dann wird dieses Leben gebildet und immer vollständiger. Man kann sich vorstellen, ein Mosaik aus vielen Steinen. Jeden Tag kommen Steine hinzu. Eines Tages ist es fertig. Also wir sehen hier die Ausdauer, die Geduld. Wenn wir dranbleiben, ein Riesenpuzzle zum Beispiel mit unseren Kindern oder Enkeln, da gibt es ja riesige Puzzles mit weiß ich wie vielen Teilen. Und da arbeitet man auch länger daran, das ist nicht an einem Tag fertig. Und so ähnlich ist das Leben im göttlichen Willen. Es ist ein riesiges Puzzlebild oder Mosaikbild. Es ist zwar etwas Totes, aber wir sehen, es kommen immer kleine Bauteile dazu, Bestandteile. Und so bekommt Jesus in uns gleichsam einmal den Oberkörper, dann die Hände, die Füße, die Nase, die Augen. Es kommt eins nach dem anderen, bis das Leben vollständig ist. Und wir die Gabe des Lebens im göttlichen Willen in Besitz nehmen, weil wir einfach umgestaltet sind in Jesus, in den glorreichen Jesus, in den auferstandenen Jesus. Das heißt, unsere Seele wird umgewandelt. Es ist ein neuer, substanziell neuer Seinszustand. Die Seele geht über in die Glorie. Sie ist in Jesus umgewandelt, sie ist mit Jesus verschmolzen. Das ist die Inbesitznahme der Gabe. Und ich glaube, vorhin in der Pause haben wir gesprochen, das erwähne ich jetzt an dieser Stelle auch, wann weiß ich, dass es soweit ist. Da gibt es auch am 25. Dezember 25 diese Aussage Jesu, das ist ein sehr gutes Bild, wo ein Vertrag aufgesetzt wird. Wir sollen diese Gabe erbitten und es ist sehr zu empfehlen, das hat Luisa auch in den Briefen immer wieder gesagt, dass wir uns ganz feierlich den göttlichen Willen weihen, also unseren menschlichen Willen, den göttlichen Willen feierlich weihen, am besten an einem großen Festtag. Es ist Maria Himmelfahrt vorbei, aber man kann die unbefleckte Empfängnis Mariens oder das Christkönigsfest ist auch sehr, sehr, ja, das ist auch jetzt relativ nahe schon, einen großen Feiertag der Heiligen Kirche. Man kann das wirklich feierlich machen, ganz feierlich gestalten, in einer Kirche oder Kapelle mit diesem, da gibt es vorgegebene Gebete, die sehr schön sind, auch von der Luisa selbst. Im Buch von Manfred Anders ist so etwas drin. Und ja, man kann mit brennender Kerze, also ganz feierlich kann man das gestalten, wirklich, so dass man selber auch nicht vergisst, einen Weiheakt. Und diese Weihe auch wiederholen. Das heißt, man zeigt Nachdruck, man ist die lästige Witwe. Und wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass die lästige Witwe das bekommt, was sie will, weil sie so lästig ist. Und wir setzen gleichsam einen Vertrag auf. Mit diesem Weiheakt gehen wir gleichsam zum Notar. Da wird ein Vertrag aufgesetzt und wir setzen die Unterschrift auf der linken Seite und Jesus auf der rechten Seite, die steht noch aus. Aber wir machen einmal, wir gehen zum Notar, wir setzen den Vertrag auf, wir unterschreiben und dann warten wir auf die Unterschrift Jesu. Und da müssen wir lästig sein, beharrlich, Nachdruck wie diese Witwe. Und es wird dann der Tag kommen, wo Jesus seine Unterschrift drunter setzt. Wenn er sieht, jetzt ist die Seele soweit, sie hat es verstanden, den Wert, die Größe der Gabe. Sie nimmt den göttlichen Willen so, es ist ja das Wichtigste, wichtiger als das eigene Leben etc. Also sie will ohne diesen göttlichen Willen gar nichts mehr tun etc. etc. Er sieht einfach, wann es soweit ist. Und sie bietet mich um, also das ist mir jetzt schon nicht lästig, aber jetzt sehe ich, jetzt ist es soweit. Dann unterschreibt er. Und dann ist dieser Vertrag rechtskräftig, kann man sagen. Kann man sich gut vorstellen. Ich mache zuerst die Weihe und alles, ich tue alles, was ich kann, bereite mich vor und bedränge den lieben Gott. Aber es ist noch nicht geschlossen, der Vertrag. Der wird erst geschlossen, wenn der zweite, der Partner, unterschreibt. Und wenn Jesus unterschreibt, dann gibt er mir diese Gabe als Besitz. Das ist eben diese Umwandlung meiner Seele in die Glorie. Und das ist eine substanzielle Wesensumwandlung, das ist eine so große Gabe, das ist das innergöttliche Leben in einem Geschöpf auf Erden. Da bin ich überzeugt, dass der Betreffende persönlich davon in Kenntnis gesetzt wird, von Gott direkt. Das kann niemand anderer, das ist etwas zwischen Gott und der Seele. Auf eine Weise, wie Gott es ihm mitteilt. Ich glaube schon, weil es ist ja er dann, der in uns lebt. Und dass er sein Leben vor uns geheim hält und verbirgt, also dass er da ist, ohne sich bemerkbar zu machen, das ist nicht seine Art. Denn er ist ja derjenige, der sich offenbart, der sich mitteilt, der ständig reden will. Reden, das heißt sprechen und geben, schenken. Und so glaube ich auch, dass man dann selber, man spürt das ja auch, man erkennt immer mehr, man versteht immer mehr vom göttlichen Willen. Am Anfang, ich habe mir sehr schwer getan, ich habe es eigentlich gar nicht verstanden, die Schriften. Mit der Zeit, das hat aber lang gedauert, etwas, ein ganz wenig und dann ein bisschen mehr und das wurde immer mehr. Jetzt habe ich das Gefühl, das sagt mir halt schon, eigentlich fast jedes Wort sagt mir etwas, aber das ist immer noch Brosamen eigentlich von dem, was da wirklich drinnen ist. So nehmen wir zu an dieser Erkenntnis. Und da erkennen wir auch, wo wir stehen ungefähr. Wenn wir am Anfang sind, verstehen wir nichts oder fast nichts. Wenn wir schon, ja, das ist graduell. Da sehen wir auch bei der Lektüre der Schriften, das ist auch so eine Art Spiegel für uns, wie weit wir in der Erkenntnis eingedrungen sind, im Verständnis. Es wird immer tiefer. Und das Wunderbare ist, wenn man da wirklich dran bleibt, dass da ein paar Monate gar nicht auszudrücken sind. Dass man hat keine Ahnung, was in den nächsten paar Monaten kommt. Das kann man sich nicht vorstellen. So geht das immer tiefer. Und ich wette, weiß ich, bei Manfred Anders oder auch bei anderen, das ist so. Wenn man da länger, je länger man da und je intensiver damit zu tun hat, umso stärker wird das natürlich. Das ist ein totaler Ansporn. Und der liebe Gott, der ist so großzügig. Er möchte uns ja mit allen Mitteln da hineinführen. Und er sagt auch, er übernimmt alle Verpflichtungen. Da gibt es auch einige Stellen, wenn wir die Gabe in Besitz nehmen, ist es nämlich so, wir sind noch nicht fehlerlos. Unser Wille ist stabil in Gott. Ich will wirklich Gott lieben, ich will seinen Willen tun. Kann es aber auch noch nicht immer. Die freiwillige lässliche Sünde gibt es nicht mehr im Besitz der Gabe. Die freiwillige, die überlegte. Aber es gibt noch immer die unfreiwillige lässliche Sünde, die Schwäche, wie ich euch gesagt habe. Die Sünde, die kann vorher mit der Leihgabe noch vorkommen. Sogar die Todsünde, wenn jetzt jemand die Leihgabe anfängt und dann irgendwie dazu kommt, dazu, dass er sogar eine Todsünde begeht, selbst dann ist nicht alles verloren. Es ist die Leihgabe. Er kann zur Beichte gehen, er muss zur Beichte gehen und dann wieder um die Gabe bitten. Sogar das ist möglich. Aber wenn einmal die Gabe in Besitz genommen ist, dann, es ist Gott selbst, Jesus, der in uns lebt und Gott sündigt nicht. Das ist nicht denkbar. Dann gibt's nur mehr das Unfreiwillige, die Fehler, die Schwächen. Also das sage ich euch auch, weil selbst im Besitz der Gabe sind wir noch nicht ganz fehlerlos. Und dann ist auch immer noch ein Weg, ein vielleicht auch langer Weg, lebenslanger Weg, der Reinigung vom Menschlichen. Also da sehen wir, es ist, das Menschliche hat sich so tief in uns hineingefressen, dass es lange braucht. Wahrscheinlich das ganze Leben. Die Schwester Bonaventura hat gesagt, ich bin fertig. Das ist ganz was Grandioses. Da war nichts mehr, ihr menschliches Wollen hat keinen Einfluss mehr ausgeübt auf die Tätigkeit des reinen Geistes in ihrem Innern. Das war so göttlich, das war nur göttlich. Aber ja, man kann es sich nur wünschen und jedem von uns wünschen, dass wir so weit kommen.
Wie alt ist die gestorben?
28.
Mit 28 Jahren.
Und wir kommen dazu und sind vielleicht schon 60 zum göttlichen Willen. Also drum, Gott lenkt das auch so. Vater John, aus den USA, der ist gestorben voriges Jahr, glaube ich, Programmdirektor von Radio Maria USA. Ich sage das deshalb, er sagte, jetzt fällt er mir nicht ein, dass im reiferen Alter, also dass vor allem Seelen, die schon älter sind, die schon reifer sind, dazukommen zum göttlichen Willen. Und dass diese Seelen von der Mutter Gottes vorbereitet werden, das war seine Überzeugung. Robert Young hat er geheißen, Vater Robert Young aus den USA. Ja, also die ersten Schritte, Weihe und Gott bedrängen, das sollte man wirklich so lange tun, bis dass wir die Gabe in Besitz nehmen. Das kann Jahre dauern, durchaus, muss man schon rechnen. Und den Tagesablauf in der Früh, sobald wir aufwachen, sobald wir zu Bewusstsein kommen, unseren Willen, dem göttlichen Willen schenken, diese Hingabe, die Morgenaufopferung zu machen an den göttlichen Willen, und diesen Austausch zu vollziehen. Ich gebe dir meinen Willen, bitte gib du mir deinen Willen. Regiere du, herrsche du in mir. Und tagsüber diesen Akt erneuern praktisch. Erneuerung, aktueller Akt oder wie das heißt. Es geht einfach darum, dass wir uns wieder zuwenden, hinwenden an den göttlichen Willen, uns das bewusst machen, dass wir es wünschen, dass er in uns regiert. Und wenn wir zwischendurch abgelenkt waren oder eben Aufregungen und Armseligkeiten, dann werden diese Wolken, im Bild jetzt gesprochen, diese Wolken zerstreut und die Sonne strahlt wieder mit neuem Glanz in unserer Seele, die Sonne des göttlichen Willens. Und ja, da gibt es verschiedene Gebetsübungen, das habe ich jetzt noch kaum, glaube ich, erwähnt. Die Stundenuhr, ein bisschen habe ich gesprochen, da waren zwei, das kennen, glaube ich, die meisten. Die Stundenuhr, die Passion Jesu, er selber sagt zu Luisa, das ist aufgeteilt auf 24 Stunden des Tages. Man sollte sie, wer kann, täglich beten. Man kann sich das auch selber jetzt gestalten. Ich muss jetzt nicht um die Stunde aufstehen, wo die Uhrzeit ist. Das schaffen wahrscheinlich die wenigsten. Auf jeden Fall wäre es zu empfehlen, sie täglich zu beten, einen Abschnitt. Und diese Stunden sind die Ordnung der ganzen Schöpfung, sagt Jesus, weil die Passion, seine Passion hat praktisch die ganze Schöpfung neu geordnet, wiederhergestellt. Und wer die Stundenuhr betet, der hat ganz große Verheißungen, wenn Verfolgungen oder Naturkatastrophen kommen, dass der Betreffende beschützt wird und um seinetwillen auch der Ort, wo er lebt. Also eine Gemeinde oder eine Stadt oder hier ist es vielleicht ein Tal. Wenn man jetzt in einem Weiler oder irgendwo ganz oben auf 1000 oder über 1000 Meter in so einer kleinen Streusiedlung lebt, könnte ich mir auch denken, dass Gott nicht kleinlich ist, weil jetzt dieser Ort so klein ist, sondern dass er das ganze Tal dann einbezieht, weil diese eine Seele da betet, treu. Mit jedem Wort der Stundenuhr wird eine Seele gerettet, das heißt aus dem Fegfeuer befreit. Jedes einzelne Wort eine Seele, das allein ist auch schon ein Ansporn. Da gibt es im Jahr 1914 im Buch des Himmels, ich weiß jetzt nicht genau, Band 11, vermute ich, ja, Band 11, da sagt Jesus im Oktober herum sehr viel über die Stundenuhr, die Vorrechte, die Vorzüge, die Gnaden, die damit verbunden sind, 1914. Das kann man im Internet oder eben in den Bänden nachlesen. Die Stundenuhr, die Rundgänge, aber jetzt fällt mir noch ein, die Sakramente, wir sollen alles im göttlichen Willen empfangen. Das heißt, wenn ich zur Beichte gehe, dann ist es auch gut, sehr zu empfehlen, das bewusst im göttlichen Willen zu tun. Man nimmt bei der heiligen Beichte, bei der heiligen Messe, bei der heiligen Kommunion, man nimmt, empfängt diese Sakramente im göttlichen Willen, das heißt im Namen aller. Das bedeutet, dass alle Seelen aller Zeiten die Gnaden, die ich jetzt empfange, mitempfangen können. Der Vergebung, der heiligen Kommunion, der heiligen Messe. Je nach Disposition. Die Seelen, die Gott hassen, werden leer ausgehen, weil sie Gott hassen. Aber die guten Willens, auch wenn sie Gott nicht kennen, werden Gnaden empfangen. Dadurch, dass ich jetzt die heilige Kommunion, die heilige Beichte im göttlichen Willen empfange. Einfach nur dadurch. Also alles, was wir tun, wirkt sich ja in dieser Weise aus. Unser Gebet, unsere Arbeit, unser Leiden, unsere Kreuze in der Familie, im Beruf, das ist die Teilnahme am Leiden Jesu und die Passion Jesu wirkt in alle Generationen durch unser Leiden. Es ist ja Jesus. Wir leiden, wir seufzen, wir stöhnen, aber eigentlich ist es ja Jesus, der in mir lebt und in mir leidet und seine Passion fortsetzt in mir und die Wirkungen seiner Passion auch fortsetzt. Paulus sagt ja, wir ergänzen an den Leiden Christi, was noch fehlt. Und die Rundgänge, das ist ja das schwierigste Thema wahrscheinlich für uns. Es geht hauptsächlich darum, Gott hat alles für uns aus Liebe erschaffen, die ganze Schöpfung, indem er uns seine Liebe zeigt. In der Sonne, in ihrem Licht, in ihrer Wärme. Das ist für mich auch das liebste Beispiel. Ich bin sonnenhungrig. Das sind sehr viele. Weil es ist wirklich das treffendste Bild. Jesus hat immer die Sonne verwendet als Symbol, als Bild für den göttlichen Willen. Sie steht hoch oben, sie leuchtet für alle, sie gibt allen ohne Unterlass und ohne Unterschied. In der Heiligen Schrift heißt sie auch, Gott lässt die Sonne strahlen oder leuchten über Gerechte und Ungerechte. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das heißt, er gibt allen ohne zu unterscheiden, sind die jetzt gut, sind die jetzt böse. Alle bekommen dasselbe. Es hängt nur vom Empfänger ab, was der davon aufnimmt, ob er überhaupt etwas aufnimmt. Und wir tun im göttlichen Willen genau das. Wir sind wie die Sonne oben am Himmel und Gott, der göttliche Wille, wirkt durch uns und sendet mit jedem Akt diese Strahlen seiner Liebe, seiner Gnade auf die ganze Welt, auf alle Geschöpfe, auf alle Menschen. Der eine nimmt so viel, der andere nimmt dieses, der andere nimmt jenes. Die Kranken schöpfen Geduld, die Märtyrer schöpfen Mut, die Mütter ihre Gnaden, also jeder, was er braucht. Und wir geben allen, also wir sind sozusagen wie die Mutter Gottes, so eine Art Gnadenmittler zwischen Himmel, zwischen Gott und Erde. Alles fließt durch diese Seelen. Und ja, die Rundgänge, das bedeutet eben, Gott hat alles aus Liebe für uns erschaffen. Sonne, Mond, Wind, Luft, Meer, Erde, Tiere, alles was es gibt. Und durch alles, was wir berühren, was wir anschauen, sagt Gott, dass er uns liebt. Im Feuer, das im Ofen brennt und uns wärmt, oder im Wasser, das wir trinken oder mit dem wir uns waschen. Wir berühren ständig das Fiat. Wir haben eigentlich ständig mit dem Fiat zu tun. Nur ist es verpackt, es ist eingehüllt. Es trägt einen Schleier. Da hat es den Schleier des Sonnenlichts, dort hat es den Schleier des Feuers, des Wassers, der Erde, auf der ich gehe, des Grases und des Gänseblümchens. Es ist immer das Fiat. Jedes Geschöpf ist ein Akt des göttlichen Willens. Ich habe es immer mit diesen Akten zu tun eigentlich. Und da zerreiße ich den Schleier. Wenn ich den göttlichen Willen kenne und darum weiß, dass er in allen Geschöpfen lebt, dann diese Seele zerreißt den Schleier und das Fiat kann sich mitteilen. Da gibt es Wunder, die könnte ich euch noch stundenlang erzählen. Die Schöpfung, durch die Schöpfung teilt sich der göttliche Wille auch mit. Nicht nur direkt Gott und Seele durch die Gnade persönlich, sondern auch indirekt über die Geschöpfe. Wenn wir in der Natur spazieren gehen, wenn wir auf den Berg hinaufsteigen oder klettern und so weiter, hier ist es eh so schön, dann und wir wissen um den göttlichen Willen, wir sehen ihn, wir berühren ihn überall, er teilt sich uns mit. Das heißt, er teilt sich uns mit, er gibt uns wirklich was. Er gibt uns im Himmel seine Beständigkeit, seine Festigkeit. In der Sonne gibt er uns seine Liebe. Im Wind gibt er uns seine Macht. Er teilt uns seine göttlichen Eigenschaften mit durch die Schöpfung. Das ist vielleicht jetzt auch total neu und schwer vorstellbar. Aber er schenkt uns, er teilt uns mit und wir nehmen das göttliche Leben auf. Wir werden gottähnlich in seiner Liebe, in seiner Weisheit, in seiner Macht, in seiner Stärke, in seiner Beständigkeit durch die Schöpfung. Der göttliche Wille teilt sich mir mit, er fließt in mich hinein durch die ganzen Geschöpfe, durch das Universum. Das habe ich auch lange nicht verstanden, aber das sind so wunderbare Sachen. Da fließt also die Liebe Gottes immer, nicht nur von ihm zu mir direkt, sondern auch durch alle Geschöpfe teilt er sich mit. Und jetzt, was macht der liebe Gott? Er schenkt und schenkt und schenkt. Und wie die Mama mit dem kleinen Kind, sie freut sich, wenn da was zurückkommt. Sie freut sich, wenn das Kind jetzt die Mama anlächelt und wenn es sich Liebkosungen sucht und wenn es der Mama eine Freude machen will oder sagt auch, Mama, ich hab dich lieb, das ist einfach eine Freude. Also ich schenke die Liebe und sehne mich und erwarte eigentlich auch was zurück. Bei Gott ist es genauso. Er teilt sich uns ständig mit und sagt uns immer, ich liebe dich. Er sagt uns auch durch die Schöpfung. Und so möchte er, dass wir Rundgänge halten. Weil er sagt uns in der Sonne immer, ich liebe dich. In jedem Sonnenstrahl, in jedem Gänseblümchen, im Lavendel, da gibt es so viel Lavendel. Und in den Obstbäumen und überall, könnte man sagen. Im Wasser, das wir trinken und so weiter. Und jetzt, es freut er sich, wenn wir den Austausch ihm geben, die Antwort, das Echo. Im göttlichen Willen lieben wir Gott mit seiner eigenen Liebe. Wir geben ihm auf seinem eigenen Niveau praktisch, auf dieselbe Art, wie er uns liebt, geben wir ihm zurück. Nämlich in dieser ewigen, universellen Liebe. Wir lieben ihn überall. Und in den Rundgängen sagen wir es ihm konkret. Ich liebe dich in der Sonne, Mond und Sternen, Himmel, Luft und Meer und Erde, in den verschiedenen Pflanzen und Früchten, in den Bergen, in den Tälern, in den Lebewesen, da kann man kreativ sein, man kann einmal Rundgänge mehr dorthin und dahin machen in der Schöpfung oder dann geht man, da gibt es ja die Rundgänge im Fiat der Schöpfung, was ich jetzt erwähnt habe, dann geht man in das Werk der Erlösung, Leben Jesu und Mariens, dann geht man durch das Leben Jesu und Mariens, von der Empfängnis, Geburt, Kindheit, verborgenes Leben, Leiden, Auferstehung, da kann man Jesus und Maria begleiten und auch hier dieses Echo, dieses Ich liebe dich zurückgeben. Weil das ganze Leben Jesu und Mariens ist ja auch so ein ständiges Ich liebe dich, ein ständiges Schenken, Geben, Mitteilen. Sie wollen ja sich uns ganz schenken, das heißt uns ganz in sich umwandeln, dass von uns nichts übrig bleibt, kein Viehzahl, nichts. Und die Fiat, also die Rundgänge im Fiat der Heiligung, das ist dann von den drei Fiat, haben wir schon gehört, das sind die Rundgänge, wo wir, im Grunde genommen geht es darum, wo wir den Heiligen Geist, der Fiat der Schöpfung ist auf den Vater bezogen, Fiat der Erlösung auf den Sohn, Fiat der Heiligung auf den Heiligen Geist. Im Fiat der Heiligung geben wir dem Heiligen Geist unser Echo der Liebe. Das heißt, wo wird der Heilige Geist? Er wirkt in den Sakramenten vor allem. Und wie werden die Sakramente geschmäht oder ja, mit Füßen getreten? Wie viele Seelen empfangen sie gar nicht? Kennen sie nicht, empfangen sie nicht, missbrauchen sie, treiben ihren Spott damit und so weiter. Wie viele Gnaden schenkt der Heilige Geist, die versanden, die werden auch mit Füßen getreten. Und da gibt es einen Eintrag im November 1925 über das Stöhnen des Heiligen Geistes in den Sakramenten. Und da geben wir dem Heiligen Geist das Echo, den Ausgleich, die Wiedergutmachung. Und geben ihm die Liebe, also alles, was, als ob alle Seelen Heilige aus sich hätten machen lassen. als ob alle Seelen die Sakramente empfangen hätten und als ob sie Heilige geworden wären, als ob sie alle im göttlichen Willen gelebt hätten, also so, als ob die Sakramente ihre ganze volle Entfaltung vollbringen hätten können. Wir geben Gott all das im Fiat der Heiligung, also wir geben ihm die Antwort, den Ersatz in den Sakramenten. Ich mache das so konkret, ich sage es vielleicht, weil das kaum wo so in der Form, glaube ich, zu lesen ist. Ich gehe durch alle drei Fiat durch eigentlich, wenn ich diese Rundgänge mache. Ich möchte dir also die Liebe geben, eben in den Sakramenten. Ich zähle sie auch auf. Taufe, Beichte, Heilige Kommunion, Firmung, die Ehe, die Priesterweihe, die Krankensalbung, und ich möchte Gott im Namen aller alles geben, die ganze Entsprechung, die Liebe, die Anbetung, die Verherrlichung, die Heiligkeit, die Sakramente hervorbringen sollten. Und was ist jetzt noch? Also das ist der Kernpunkt beim Fiat der Heiligung. Es ist ja, das Fiat der Erlösung hat Jesus vollbracht, er hat alles getan, aber wo stehen wir? Das Fiat der Heiligung ist eben das, wo die Erlösung zu ihrer vollen Entfaltung kommt. Die Erlösung, Gott hat ja, Christus hat alles für uns getan, damit wir sein vollkommenes Ebenbild werden können. Er hat in sich selbst für uns, für jeden von uns, alles hinterlegt, alle Gnaden. Alles, was wir brauchen. Und im Fiat der Heiligung wird jetzt dieses Werk, was in der Erlösung begonnen hat, ausgeführt. Das heißt konkret, für jeden Einzelnen, jede Seele wird, also empfängt diese Heiligkeit oder erreicht diese Heiligkeit. Es gibt natürlich Seelen, die sie nie erreichen werden, die verloren gehen. Und trotzdem wird im Fiat der Heiligung Gott alles zurückgegeben werden, als ob alle alles empfangen hätten und ihm entsprochen hätten. Und wenn wir wenige sind, dann werden es wenige sein, durch die Gott alles zurückbekommt. Und es wird am Ende so sein, dass nichts fehlt. Gott fehlt, wird nichts fehlen von Seiten der Schöpfung. Wir, seine Kinder, wenn es auch viele gibt, die verloren gehen und noch welche kommen werden, die verloren gehen. Am Ende wird es so sein, dass die Schöpfung, wir lesen es in der Apokalypse, unbefleckt die Braut sein wird, die Braut, die sich bereit gemacht hat zur Hochzeit. Das ist die Braut. Die Schöpfung unbefleckt und vollkommen. Ebenbild Gottes. Ja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie anfangs, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.